Ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen ist ja ein wirklicher Auftrieb zu spüren und ist wirklich sehr viel in Bewegung. Es sind immer mehr Menschen, die sich engagieren aus allen Altersgruppen. Das ist das Schöne dabei.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Den kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten.
Also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Kipppunkt Ost, dem Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader und wir sind heute bereits in der 5. Folge.
Mein Name ist Juli Katz und ich habe mich für diese Folge damit beschäftigt, was Ohnmacht überhaupt ist.
Und ich bin Heike Kleffner und ich habe mich für diese Folge vor allen Dingen damit beschäftigt, was wir gegen die Ohnmacht tun können, was andere gegen die Ohnmacht tun. Dafür habe ich eine Reise durch kleinere und größere Städte von Sachsen-Anhalt gemacht und mit Menschen gesprochen, die in Gräfenhainichen, in Halberstadt und Halle seit sehr vielen Jahren demokratisch engagiert sind. Und ich gehe aus dieser Folge raus und in diese Folge rein, vor allen Dingen mit sehr viel Zuversicht.
Das finde ich total gut, Heike, dass du das sagst. Denn ich gehe in die Folge rein und jetzt mal Hand aufs Herz, mit tatsächlichem Gefühl von Ohnmacht. Also ich fühle mich ohnmächtig und ich habe ganz viele Menschen um mich herum, die sich auch ohnmächtig fühlen. Und es ist erstmal überhaupt nicht schön und wir versuchen alle irgendwie dagegen zu kämpfen und ich mache ganz viel und leiste politische Arbeit und am Ende des Tages komme ich nach Hause und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, fühle ich mich trotzdem ohnmächtig. Und das ist natürlich wegen der politischen und gesellschaftlichen Lage. Ich kann gar nicht mehr weggucken und will auch nicht weggucken, was alles um mich herum passiert. Die aktuelle Regierung ist gerade dabei, Gelder zu kürzen für Menschen mit Behinderung und denen noch so die letzte Selbstbestimmung zu nehmen. Es wird permanent, seit sowieso schon gefühlt 30 Jahren in meiner Welt, aber natürlich noch viel länger, auf Menschen, die Bürgergeld empfangen, rumgehackt und dagegen gehetzt und wahnsinnig nach unten getreten, während sich andere auf deren und unsere, ich war früher davon selbst betroffen durch meine Familie, Kosten bereichern und nach unten treten. Vor 2 Jahren sind wir noch, falls ihr euch erinnert, sind noch so viele Menschen gegen Remigration als Konzept auf die Straße gegangen. Heute lese ich das überall in den Medien und vor allem auch im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt, für die ja fast 50% der Menschen stimmen. Und das ist halt genau der Punkt. Ich sehe das nicht nur in den Medien und in der Politik. Ich nehme das so stark in meinem Umfeld wahr. Und ich habe mir in Berlin schon irgendwie so meine Blase geschaffen und jetzt wohne ich halb wieder in Wernigerode. Aber es macht auch keinen Unterschied mehr zu meinem Umfeld in Berlin. Wenn ich zum Bäcker gehe, mir sonntags Brot kaufe und Brötchen und da schon seit 10 Jahren zu der Bäckerin gehe und wir immer noch so einen kleinen Schnack halten, ist das immer total nett und das ist nach wie vor auch total nett, aber gleichzeitig merke ich, wie sie mir so eine rechte These nach der nächsten vor den Kopf knallt. Und das ist nicht nur ein theoretisches Spiel, sondern das hat ganz viel mit mir zu tun und ich merke, es gibt so ganz viele Menschen um mich herum, die stimmen für eine Partei und die stimmen für Ergebnisse, die ganz existenzbedrohend für mich und ganz viele andere sind. Und ich merke richtig, dass sich so wie so eine Schlinge um meinem Hals immer enger schnürt und mir ein Gefühl von Ohnmacht gibt. Denn was kann man denn noch machen und vor allem, wie kann man denn noch vertrauen? Und mit der Einstellung oder mit dem Gefühl gehe ich in diese Episode und möchte auch vielleicht von anderen lernen, was sie machen gegen dieses Gefühl der Ohnmacht.
Also Katharina, ich glaube, alles von dem, was du sagst, können sehr viele Menschen unterstreichen und ich auch. Und auch dieses Gefühl von Traurigkeit und Verlust, also Vertrauensverlust, Verlust von Freundinnen, Verlust von Selbstwirksamkeit und gleichzeitig, wie gesagt, ich bin aus Sachsen-Anhalt gekommen und habe gedacht, ich habe so viel Respekt und Zuversicht gewonnen.
Ich habe jetzt schon total viele Sachen genannt, die, glaube ich, das ausmachen, was Ohnmacht überhaupt bedeuten kann. Als ich über diese Folge nachgedacht habe, habe ich erstmal eine Überforderung mit dem Thema gespürt, weil ich gemerkt habe, ich checke eigentlich gar nicht so richtig, was Ohnmacht eigentlich bedeutet oder wie ich das greifen kann oder welche Komponenten damit drin sind. Und ich habe mich auf die Recherche begeben und euch jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen uns bei so einer Definitionsfrage unterstützen könnte. Seinen Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Er heißt Erich Fromm und ist ein wichtiger Denker des 20. Jahrhunderts, war am Institut für Sozialforschung, ist 34 vor den Nazis in die USA emigriert und Bücher, deren Titel ihr mal schon mal bestimmt vor den Augen hattet, war zum Beispiel Die Kunst zu lieben, Die Furcht vor der Freiheit, Haben oder Sein. Und er hat eben auch einen Essay formuliert, der heißt Zum Gefühl der Ohnmacht. Und dieser Essay ist von 1937 und, wie ich finde, aber auch sehr aktuell.
Ich kenne Erich Fromm, also ich habe einige Texte von ihm gelesen. Ich kenne den jetzt nicht und ich hätte auch nicht gedacht, dass er für das Thema interessant ist. Erzähl mal mehr, Juli, was sind denn die Kernpunkte?
Also besonders interessant fand ich eigentlich, dass er Ohnmacht als psychologisches Phänomen erstmal begreift und von der Basis ausgeht, dass es, wie ihr ja auch vorher beschrieben habt, Situationen gibt, die nicht gemeistert werden können, also wo meine eigene Handlung eingeschränkt ist oder wo ich selbst gelähmt bin. Und wichtig für diese Folge zu kapieren ist erstmal, dass Ohnmacht eben nicht nur ein individuelles Gefühl ist, was ich verspüre, sondern vor allem ein gesellschaftliches Phänomen.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Sagt er auch was dazu, wie Menschen darauf reagieren, beziehungsweise was so Konsequenzen von dieser Ohnmachtserfahrung sind dann auf individueller Ebene?
Also er sagt ja erstmal, Ohnmacht ist gesellschaftlich erzeugt. Also es gibt bestimmte soziale Verhältnisse, in denen sich Menschen ohne Wirksamkeit erleben. Und jetzt wissen wir auch aus der späteren Verhaltensforschung, übrigens nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren, dass wenn Menschen in Stresssituationen oder Ohnmachtssituationen oder Situationen, die sie nicht so gut handeln können, geraten, dass sie bestimmte Strategien sich erarbeitet haben, mit der Hoffnung, sich eben schnellstmöglich wieder aus diesen Situationen zu befreien. Man kennt dieses Konzept so unter Fight, Flight, Freeze und Flirt. Also Fight, ich gehe in den Konflikt. Flight, ich suche mir eine Fluchtmöglichkeit aus dem Konflikt. Freeze, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich damit umgehe und erstarre. Und Flirt, ich mache so eine Art Übersprungshandlung. Häufig bei so Ohnmachtserfahrungen ist es jetzt so, dass ein anderes Gefühl folgt, was für uns alle wahrscheinlich sehr anschlussfähig ist. Das ist das Gefühl der Wut. Wir kennen das als Zerstörungswut und so nach mir die Sintflut und ich brenne alles nieder. Und Erich Fromm sagt aber, dass aus dieser Ohnmacht sehr politisch relevante Reaktionen entstehen können, die gar nicht mal so clever sind und die eben auch ordentlich gesellschaftlichen Schaden anrichten können. Zum Beispiel könnte ein Gedankenmuster sein, okay, ich bin ohnmächtig, also füge ich mich einfach autoritären Führern, dann bin ich wenigstens auf deren Seite und die werden das schon meistern für mich. Oder ein anderer Gedanke ist, ich eigne mir einfach selber so viel Macht an, um die andere Macht platt zu machen, quasi als Kompensationsmechanismus. Und beide Strategien können aber gesellschaftlich total gefährlich werden. Also zusammengefasst und runtergebrochen ist eigentlich wichtig aus diesem Essay, dass Erich Fromm sagt, wer sich ohnmächtig fühlt, entwickelt oft eine extreme Gegenreaktion. Und eine Methode, um das zu verändern, sind natürlich Räume für echte Teilhabe, die wir im Laufe der Podcast-Folge auch noch kennenlernen werden, weil sonst eben Ohnmacht zum Nährboden für autoritäre Haltungen werden kann. Damals wie heute.
Also das macht total viel Sinn, wie Menschen unterschiedlich mit Ohnmacht umgehen, damals wie heute. Und Erich Fromm hat die DDR- und Wendezeit nicht mehr miterlebt. Ich habe die Wendezeit sehr gut noch in Erinnerung. Und vor allem arbeite ich mich ja da in meiner Arbeit auch so ein bisschen dran ab und sehe das in dem Phänomen irgendwie auch. Also ich habe vor 5 Jahren ungefähr ein Essay geschrieben, der in einem Sammelband von Heike Dier und dem Journalisten Matthias Meissner erschienen ist. Da ging es noch um demokratiefeindliche Strömungen in der Corona-Zeit. Und ich hatte über den Osten geschrieben. Zu der Zeit waren Gruppen wie die Stuttgarter Querdenken e.V. Total bekannt und haben Demonstrationen organisiert, die unter anderem in Leipzig sehr groß wurden. Und so eine Art Reenactment von den Montagsdemonstrationen kurz vor der Wende waren. Und das hat mich interessiert, wie passt das zusammen? Und im Zuge dieser Recherche und dann auch bis heute ist mir immer mehr aufgefallen, wie stark tatsächlich rechte Akteure DDR- und Wende-Narrative nutzen, um für sich Werbung zu machen. So, und jetzt die Frage, was, okay, Katharina, was hat das mit Erich Fromm zu tun und das mit dem, was wir gerade gehört haben? Mich hat das daran erinnert, dass ich schon auch in der Wendezeit vor allem ein Ohnmachtsgefühl im Osten ausfindig machen würde, was bis heute zum Teil anhält oder was eine Erzählung ist im Osten, die bis heute anhält. Und dieses Ohnmachtsgefühl bestand natürlich daraus, wie ungünstig zum Teil die Wiedervereinigung abgelaufen ist. Und Gefühle von Marginalisierung haben da eine Rolle gespielt, von Entmächtigung, von Abwertung, von tatsächlichen und gefühlten Ungerechtigkeiten. Und was ich zum Beispiel auch total nachvollziehen kann, ist ein Gefühl von Chaos und Kontrollverlust. So. Und diese Gefühle schweben bis heute irgendwie so im Orbus im Osten und wurden nie so richtig gut adressiert. Oder auf jeden Fall gab es nie so richtig Räume, wo man das mal so ganz aufgearbeitet hat und geguckt hat, hey, was steckt denn eigentlich dahinter und wie kommen wir gut da raus? Und ich würde auch behaupten, es gab nie so richtig ein kollektives, hey, wir selbst ermächtigen, wir empowern uns mal dem gegenüber. So, aber das sind alles Gefühle, die meiner Erfahrung nach und nach meiner Forschung auch sehr gut genutzt worden und sehr erfolgreich genutzt worden von Akteuren wie zum Beispiel der AfD, die dann davon spricht von der DDR 2.0 zum Beispiel und sagt, hey, wir leben doch jetzt in der Bundesrepublik, das ist eigentlich genauso wie damals in der DDR, merkt ihr nicht die Entmündigung, die Bevormundung, ihr seid doch genauso schlecht dran damals wie in der DDR. Und das ist natürlich nicht faktisch, sondern da wird auf ein Gefühl referiert. Und gleichzeitig kommen dann Begriffe rein wie Wende 2.0, auch ein großer AfD-Slogan, der immer wieder auf Plakaten auftritt und auch im Programm. Da geht es darum zu sagen, hey, ihr Ostdeutschen, ihr habt das damals doch richtig viel gerissen. Ihr habt ein ganzes System gestürzt. Also so ein Empowerment-Moment, ne, auf das dann referiert wird. Und dieses Gefühl wird gepackt und gesagt so, hey, und ihr könnt das jetzt auch wieder machen. Ihr seid doch wer. Ihr werdet von allen abgewertet, von der aktuellen Regierung, von den Parteien, was zum Teil auch historisch stimmt. Aber wir erkennen euch, wir sehen euch und wir geben euch was an die Hand, womit ihr euch richtig stark fühlen könnt. Und das ist was sehr Autoritäres. Das ist ein Ost-Ost-Ostdeutschland, wie es dann auf Demonstrationen skandiert wird. Das ist ein sehr nationales, sehr rechtes Bild vom Osten, aber auch von Deutschland. Und das geben wir euch an die Hand und damit könnt ihr wieder jemand sein. Damit könnt ihr euch groß und stark fühlen. Und das funktioniert extrem gut. Also aus einem Ohnmachtsgefühl wird so eine autoritäre Ermächtigung. Und das funktioniert nicht nur natürlich dahingehend, dass jetzt alle Ostdeutschen manipuliert werden und da reingezwungen werden. Das trifft hier offensichtlich auf einen Nährboden, der dafür bereit ist und auf Menschen, die das gerne und dankbar annehmen. Also das ist auch eine Wahlverwandtschaft. Aber das ist ein Gefühl, was manipuliert wird oder was zum Nährboden wird für autoritäre Stimmungen und für ein Wahlergebnis, was wir jetzt bald sehen werden.
Voll, und ich glaube, dazu kann man noch den Punkt anfügen, es gibt ja immer noch tatsächliche Benachteiligungen, wenn man sich zum Beispiel jetzt ökonomische Daten oder so anguckt, wenn man sich Erbschaften anguckt und so, da gibt es ja genau diese Schneise zwischen Ost- und Westdeutschland, wo wohnen eigentlich die reichen Leute? Ich glaube, also hier in MV kann man an einer Hand abzählen, wie Reichtum verteilt ist, wie Verteilung überhaupt funktioniert, ob Verteilung funktioniert und so weiter. Und das sind ja auch sehr aktuelle Probleme, wo man sagen kann, okay, da haben sich viele Leute einfach nicht drum gekümmert. Und das ist auch der Nährboden dafür, dass solche Narrative, wie du auch gesagt hast, Katharina, funktionieren und eben auch in andockfähig für Ohnmachtsgebaren sind für viele Menschen.
Absolut, absolut. Und nicht nur auf der Ebene, also auch was ökonomische Ungleichheiten angeht, was ein Riesenfaktor ist. Natürlich gibt es auch weiterhin noch so Abwertungen und Marginalisierungserscheinungen. Also wie wir über den Osten sprechen, ist ja ganz stark von so einem, wenn wir es jetzt platt sagen, von einem westlichen Siegernarrativ geprägt oder von einer Rhetorik, die irgendwie noch aus dem Kalten Krieg kommt, so, ihr seid schlecht, damit wir gut sind. Und das muss irgendwie auch bleiben. Und das merkt man In dem Sprechen über den Osten, das merkt man auch, wie Probleme im Osten besprochen werden. Nämlich nicht wirklich ernst genommen und auf Augenhöhe ernst genommen. Bloß leider macht das die AfD auch nicht. Die gibt das Gefühl von, hey, wir sehen euch, und gibt irgendwie auch so eine Handlungsfähigkeit an die Hand. Aber das sind keine Lösungen, die da besprochen werden. Das wird uns hier im Osten nicht helfen, was da im Wahlprogramm steht.
Also Katharina, ich will noch einen Punkt aufgreifen, den du eben gerade gesagt hast. Ja, dieser Blick auf den Osten, der zeigt sich übrigens auch, wenn wir schauen, wie marginalisiert über zivilgesellschaftliches, demokratisches Engagement in Ostdeutschland im Rest der Republik gesprochen wird. Ja, das ist wirklich so, als wenn gerade so eine Gruppe von Forscherinnen durch Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ziehen und so seltene Pflanzen entdecken. Und was dabei völlig übersehen wird, ist, dass diese demokratischen Kerne, nennt es ja David Begrich aus Magdeburg von Miteinander, dass die vor über 30 Jahren zum Teil schon erkämpft worden sind, verteidigt worden sind, und dass da immer neue Generationen von wirklich sehr stabilen, engagierten Menschen dafür gesorgt haben, dass diese demokratischen Kerne nicht nur bewahrt wurden, sondern dass sie sich ausgeweitet haben und dass da wirklich sehr starke Leuchttürme stehen. Und die gilt es ja jetzt auch zu verteidigen und zu stärken.
Absolut, Heike, du sprichst mir da auch voll aus der Seele. Und das führt mich noch zu einem Punkt, den ich unbedingt in dem Zusammenhang sagen will. Dieses Verhältnis von Ohnmachtsgefühl und wir wählen rechts ist naheliegend, steht aber jetzt nicht in einem direkten korrelativen Zusammenhang. Also nur weil man sich abgehängt fühlt, muss man nicht rechts wählen. Und es gab so eine ganz komische Besprechung sehr lange vom Osten, auch so mit so einem paternalisierenden Ton. Ich wurde das ganz oft gefragt von so Radiosendern oder in Interviews dann. Ach, was können wir denn tun, damit die Ostdeutschen sich mehr gesehen fühlen und nicht alle rechts wählen? Und das ist nicht die Frage. Also erstmal wählt man nicht automatisch rechts, nur weil man sich abgehängt fühlt. Auch dieses, ach, den Ostdeutschen geht es so schlecht, die müssen ja rechts wählen, die können ja gar nicht anders. Das ist paternalisierend und das ist Quatsch, das stimmt nicht. Und man guckt gar nicht hin zu all denen, die es eben nicht tun und die sich demokratisch engagieren und die dagegen halten jeden Tag und die eine wahnsinnige Expertise dadurch haben. Warum gucken wir dort nicht mehr hin? Also ich habe das Gefühl, es ist so ein Perpetuum mobile. Wir gucken dann so ganz paternalisierend auf die armen Ostdeutschen, die ja gar nicht irgendwie in der Lage sind, richtig zu wählen, und fördern eigentlich eher noch so komische Ungleichheitsblicke und Systeme, die tatsächlich einen Nährboden dann darstellen für rechte Wahlergebnisse, anstatt zu sehen, hey, das sind Entscheidungen, die da getroffen werden, die haben aber auch bestimmte Gründe. Lasst uns die Gründe anschauen und lasst uns verdammt nochmal die Leute mehr anschauen und ernst nehmen, die ja wirklich schon ganz viel Erfahrung darin gesammelt haben, was dagegen zu tun ist.
Wieso ist jetzt eigentlich Ohnmacht so nützlich für die extreme Rechte, Heike?
Wenn wir aktuell auf die Wahlumfragen in Sachsen-Anhalt schauen und auch in Mecklenburg-Vorpommern, aber gerade in Sachsen-Anhalt, die AfD bei über 40%. Und wenn wir uns dann aber auch anschauen, dass diese Erzählung, das ist alles nur ein Problem des Ostens, ja, gar keine Realität mehr hat, also wir sehen bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, wie hoch der AfD-Anteil da war, wie die Wahlprognosen für den Bund sind, dann ist es ziemlich normal, dass sich viele Menschen, die sich demokratisch engagieren und sagen, die Demokratie muss verteidigt werden, dass die sich ohnmächtig fühlen. Das ist völlig normal, zumal diese Menschen ja auch mit einer krassen Rhetorik, mit krassen Drohungen konfrontiert sind.
Und gleichzeitig, wie ihr ja gerade auch gesagt habt, dass viele der Errungenschaften, der demokratischen Errungenschaften der letzten, ich würde sagen, Jahre, Jahrzehnte übersehen wurden und deren Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass überhaupt sowas wie Opferberatungsstellen existieren, das wurde ja erkämpft. Das ist ja nicht einmal so vom Himmel gefallen. Deswegen wäre es für mich nochmal interessant, da genauer reinzugehen und zu erfahren, was genau die Basis der Ohnmacht ist für viele Menschen, die sich demokratisch engagieren.
Zum einen sehen wir ja, dass in Sachsen-Anhalt eine Partei, die selbst der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, und das nicht erst seit gestern, sondern seit 3 Jahren, dass die von über 40% der Wahlberechtigten offensichtlich gewählt werden wird. Und dann ist es normal, wenn man sich als demokratisch wählende Person als Minderheit fühlt. Ja, das ist wirklich ein paradoxes Gefühl. Formal gehört man zwar noch zu einer Mehrheit, vielleicht 60%, wenn es gut läuft, aber parlamentarisch und auch in vielen Situationen machen sehr viele Menschen gerade schon jetzt die Erfahrung, ich bin in der Minderheit. Zum Beispiel bei Familienfeiern, in der Schule, auf der Arbeit, am Ausbildungsplatz.
Das kann ich total nachfühlen. Also ja, ich finde das auch manchmal als Minderheit. Ganz einfach, weil man sich so beengt fühlt und es so wahnsinnig bedrohlich wirkt. Ich merke, wie nah das doch an mich dann immer mehr rankommt. Also auch dann, wie du selber sagst, Schule habe ich jetzt nicht mehr, aber Arbeitsplatz, Umfeld, selbst bis hin in den Familienkreis, dass man sich dem nicht mehr entziehen kann. Gibt es noch andere Gründe dafür?
Es gibt strukturelle Gründe, die aber als individuelle Erfahrungen sich natürlich niederschlagen. Ja? Also eine schlechte Politik auf der Bundesebene hat halt, und das hast du am Anfang ja auch gesagt, Katharina, unmittelbare Auswirkungen auf sehr viele Menschen im Alltag. Ja? Es gibt Menschen, die ganz klar die Erfahrung machen, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten. Die Kosten steigen, gerade im ländlichen Raum, zum Beispiel auch für Transportmittel. Ja, das ist ja, wir wissen ja alle, was da für eine zweite Krise dazukommt, nämlich die Krise des öffentlichen Nahverkehrs. Und die Politik ändert nichts. Und nicht nur ändert sie nichts, sondern sie verspricht auch gar nichts für sehr viele Menschen, sondern sie droht in erster Linie. Und dazu kommen eben Krieg und Klimakrise. Und das erzeugt, oder Kriege und Klimakrisen und Katastrophen, das erzeugt wirkliche Ohnmachtserfahrungen.
Aber gibt es denn irgendwie Orte, wo Menschen sich dann begegnen können und auch gegen diese Ohnmacht wirken können?
Naja, die Ehrenamtlerinnen, die wir in dieser Folge ja auch hören, ja, die beschreiben halt einerseits, wie sie wirklich über 10, 20, 30 Jahre Räume verteidigt haben und Räume aber auch aufbauen und aufmachen. Und gleichzeitig merken sie eben auch ganz drastisch, wie die Fördermittel oder auch die Preisgelder knapper werden oder ganz gestrichen werden. Ja, also Renate aus Gräfenhainichen, die wir gleich hören werden, die hat mir im Vorgespräch erzählt, wie die Bundeszentrale für politische Bildung einen Preiswettbewerb für Demokratie und Toleranz, den es seit 20 Jahren gibt, seit 2 Jahren einfach nicht mehr ausschreibt, weil die CDU im Bundestag dann niemanden mehr in die Jury schickt und damit ist der Preis on hold. Und da merkt man eben, wie diese politisch motivierten Kürzungen, Streichungen, Blockaden sich unmittelbar auswirken. Ja? Das ist eine Erfahrung, wo viele Engagierte sagen, meine Ehrenamtszeit, ja, mein ehrenamtliches Engagement wird nicht mehr wertgeschätzt und dann entsteht eben Ohnmacht. Und die Psychologin Pia Lamberti beschreibt das ziemlich genau in ihrem neuen Buch mit dem sehr passenden Titel »Der Untergang kann warten«, wie wir in Krisenzeiten Hoffnung schöpfen. Und Pia schreibt und sagt, wenn Menschen mental ausgelaugt sind, wenn sie die Hoffnung auf Besserung verlieren, hat es konkrete Auswirkungen auch auf unsere Demokratie. Nämlich chronischer Stress und Zukunftsängste haben sowohl für die Einzelnen als auch die Gesellschaft sehr negative Folgen. Und dann sagt Pia etwas, was du ja auch schon gesagt hast, Katharina, nämlich, dass Hoffnungslosigkeit Menschen eben auch dazu bringt, sich gesellschaftlich zurückzuziehen. Also wer nicht mehr kann, wird sich weniger wahrscheinlich für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Welt einsetzen. Und sie weist darauf hin, dass es auch noch einen Zusammenhang eben zwischen der mentalen Gesundheit von Einzelnen und den demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und ihre Schlussfolgerung, die würde ich euch jetzt gerne als These zur Diskussion stellen, weil es diesen klaren Zusammenhang von mentaler Gesundheit und eben demokratischer Beteiligung gibt, ist es wichtig, gesellschaftlich und individuell die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken, um weiter aktiv bleiben zu können. Demokratie schützt die Psyche, sagt Pia, und Resilienz stärkt die Demokratie.
Ich kann das natürlich total gut nachvollziehen, was Pia da sagt. Demokratie schützt die Psyche, Resilienz stärkt die Demokratie, also als Wechselverhältnis. Ich habe so ein bisschen die Frage, das ist so ein bisschen Henne-Ei-mäßig. Was ist denn, wenn ich die Resilienz nicht mehr habe? So, dann bricht die Demokratie zusammen und dann habe ich Pech gehabt oder wie? Also, wo muss es manchmal anfangen und wo kann dann auch wirklich was bewegt werden? Ich empfinde immer diesen Fokus auf das Individuum. Das ist natürlich wichtig. Wir müssen irgendwie alle bei uns selbst anfangen. Aber dieser Fokus auf das Individuum empfinde ich eher als, macht mich eher ohnmächtig, weil ich kann ja, Resilienz bedeutet ja in Situationen, also eine Situation durchzumachen und zu merken, ich komme da auch gut wieder raus. So, das ist natürlich eine bestärkende Erfahrung. Wir rutschen als Gesellschaft immer mehr nach rechts und soziologisch würde ich sagen, ja gut, das ist auch ein Trend, der vergeht auch wieder, da geht es auch wieder in eine andere Richtung danach. Und selbst wenn wir ganz optimistisch sind, wenn ich mir denke, okay, na gut, jetzt hier noch, was weiß ich, 10 Jahre und dann bewegen wir uns wieder in eine andere Richtung. Und was bleibt? Also ich kann mir das als Individuum denken, aber was bleibt von all den Erfahrungen in meinem Umfeld, in meiner Familie, in meiner Umgebung? Wie kann ich der Welt noch vertrauen? Wie kann ich den Menschen noch vertrauen, die so leichtfertig Existenzen und Würde aufs Spiel setzen von anderen?
Ich weiß es nicht. Ja, und vielleicht eine Sache noch hinzugefügt, was du gesagt hast. Manche Menschen haben ja an der Masse der Krisen, die du auch vorher zur Einleitung formuliert hast, haben ja diese Masse an Krisen noch nie erlebt. Also hatten auch noch nie die Gelegenheit, sich überhaupt damit mit Resilienz zu beschäftigen und das zu erlernen, sondern werden dann umso mehr in diese Ohnmacht getrieben, würde ich jetzt so als These aufstellen, und wissen selber noch gar nicht, wie bewege ich mich da individuell raus. Und ich glaube schon, dass basierend auf verschiedenen Diskussionen oder Sachen, die in auch der deutschen Gesellschaft in den vergangenen Jahren passiert sind, viele Menschen auch das internalisiert haben, was Erich Fromm gesagt hat zum Thema Wut, auf einer anderen Ebene, aber schon sich auch in so einer gemeinsamen Wut zu finden, die sich, wie du auch sagst, auf einer strukturellen Ebene formen lässt zu einem Gefühl, was auch Wirkung erzeugen kann oder was auch zeigen kann, hey, ich bin nicht alleine mit der Situation oder mit den Ungerechtigkeiten, die mir hier widerfahren. Es gibt andere, die das auch spüren und es gibt auch einen Kanal, um das nach außen zu tragen und das sichtbar zu machen. Also je nachdem, welche Methode man dann auch immer wählt, um dagegen vorzugehen. Ja.
Also im Endeffekt, was du sagst, Erich Fromm, ist eine Art von nicht individuelle Resilienz, sondern eine soziale Resilienz. Gemeinsam Resilienz meistern und gemeinsam darin auch Rückhalt erfahren.
Ja, glaube ich schon, dass das auch gerade in Bezug darauf, was ihr auch vorher formuliert habt, diese ganzen Räume, die hier erhalten werden, diese ganzen Errungenschaften, ist ja nicht so, dass hier eine Person mal hingegangen ist und gesagt hat, hey, wir machen jetzt 10 Räume auf, sondern das ist ja, viele dieser Arbeiten sind ja unsichtbar. Da stecken ganz viele Menschen dahinter, deren Arbeit man auch gar nicht sehen kann und die trotzdem maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass das jetzt auch Räume sind, in die Menschen gehen können und wo die sich finden können oder austauschen können oder manchmal auch einfach abhängen können und eine gute Zeit haben können, so eine Art Urlaub von der Realität.
Absolut. Und meine These dazu ist ja, dass gerade diese Räume, wo es Erfahrungen von, es ist ganz normal, queer zu sein, eine Fluchtgeschichte zu haben, es ist ganz normal, links zu sein, antifaschistisch zu sein, dass diese Räume, die da in den letzten 30 Jahren verteidigt, aufgebaut, wieder neu aufgebaut wurden, dass die entscheidend dazu beigetragen haben, gerade in kleineren Städten, dass viele Orte nicht schon viel früher komplett nach rechts gekippt sind. Ja, weil das auch immer wieder Orte für Kultur, für demokratische Erneuerung und demokratische Erfahrungen sind. Und ich sag's mal so, Pia sagt es auch sehr deutlich, Resilienz und diese Resilienzerfahrungen gibt's ja in diesen Orten. Die haben ja Generationen von jüngeren und jetzt auch älteren Menschen durchlaufen, dass Resilienz natürlich nicht nur eine individuelle Erfahrung ist, sondern dass sie eigentlich gemeinsam mit vielen anderen erlebt wird. Und sie sagt auch einen Satz, den mag ich wirklich sehr, deswegen zitiere ich ihn hier jetzt auch. Probleme lassen sich nicht einfach weglächeln und durchs Mandala malen geht die AfD nicht weg und der Klimawandel verschwindet nicht einfach durch das richtige Mindset. Ja. Und wir haben ja jetzt auch schon viel darüber gesprochen, über tatsächlich dieses Spannungsfeld, in dem wir uns ja alle gerade bewegen, zwischen Ohnmacht, Trauer und auch wirklichen Zorn. So. Und Pias Appell ist eigentlich, wir müssen diese negativen Gefühle auch zulassen, ja. Und sonst suchen sich eben unverarbeitete Emotionen, mit denen wir alleine sind, auf anderen Wegen ihren Raum.
Also mit negativen Emotionen meinst du, wir müssen auch akzeptieren, auch mal ohnmächtig zu sein?
Absolut. Und traurig zu sein, ja. Und wirklich auch fassungslos zu sein, wenn uns wieder bei irgendeiner Verwandte rassistische Sprüche um die Ohren haut und das für selbstverständlich hält. So, ja. Oder sozialdarwinistische Äußerungen über Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, macht und das so selbstverständlich in den Raum stellt.
Okay, aber genau diese Ohnmachtsgefühle, die wir jetzt besprochen haben, die nutzen ja auch der extremen Rechten. Inwiefern denn oder was ist denn das für ein Narrativ, was dahinter steckt?
Wir sehen ja, dass die extreme Rechte genau auf die Inszenierung von Übermacht setzt. Ja, die Bilder, die da auch in den Raum gestellt werden, von der Blauen Welle beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt, das setzt auf Überwältigung und es setzt auch auf ganz knallharte Drohung. Ja, auf die Drohung, sobald die AfD in Magdeburg an der Regierung ist, werden wir alles sofort ändern. Wir greifen hart durch und das ist ja real. Also Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, hat ja auch öffentlich verkündet, wer sich einer Landesregierung der AfD in den Verwaltungen in den Weg stellen wird, so seine Drohung, der müsse mit Konsequenzen rechnen. Und es gibt eine historische Erfahrung, aber es gibt eben auch eine ganz reale Erfahrung an vielen Orten, dass wir wissen, die extreme Rechte hier droht nicht nur, die meint es so und am Ende stehen eben Gewalt und Vernichtung und Vertreibung.
Ja, das klingt ja erstmal nach einem psychologischen Mechanismus. Also ich fühle mich ohnmächtig und dann kommt jemand, der sagt, hey, wir ändern das alles, jetzt kommt ein großer Umsturz, wir schaffen die Kontrolle ab, wir lassen uns nicht mehr kontrollieren und wenn du uns jetzt sofort wählst, wird jetzt alles besser und wir ändern alles. Und darin steckt wahrscheinlich auch die Gefährlichkeit. Gleichermaßen ist ja das Versprechen nie, hey, wir machen jetzt hier weiter Demokratie und alles ist immer harmonisch. Im Gegenteil. Also Demokratie bedeutet ja auch, ich habe Positionen, die, wo ich mich engagiere, wo ich das Versprechen bekomme, hey, du kannst mitmachen, aber du musst halt auch akzeptieren, dass du nicht immer gewinnst, sondern du musst in den Konflikt gehen und du musst in den Streit gehen und du musst diese Position irgendwie formulieren. Und ich habe da letztens diesen Auftritt gesehen von Heidi Reicheneck und Ikimel. Die haben darüber gequatscht, in so einem Videopodcast, glaube ich, war das, inwiefern also Politik und Popkultur, wo das ineinander greifen darf und wo nicht. Und da ist eine Aussage gefallen, die ich persönlich sehr fragwürdig finde oder die mich auch gestört hat, nämlich sinngemäß, dass man es sich mit den Bündnispartnern, dass man die nicht verprellen soll, weil es gibt ja Sachen, die noch viel schlimmer seien. So habe ich das jetzt plump zusammengefasst. Und da muss ich ehrlich sagen, hey, nee, also ich mache Demokratie, damit wir irgendwie miteinander in den Konflikt gehen und sagen, diese Position finde ich gut, die nicht, bitte verändert das und nicht. Ich fühle mich dann vertreten, wenn ich nicht das Gefühl habe, alle kumpeln miteinander rum, sondern fordern schon irgendwie Sachen aktiv heraus und konfrontieren die auch, wenn wir merken, okay, es gibt Gesetze, die sind jetzt vielleicht nicht mehr das, was wir wollen und die müssen wir verändern. Und dann erwarte ich, dass jemand sich für mich hinstellt und für mich streitet.
Ja, im Zweifel musst du, glaube ich, für dich selber streiten, Juli. Aber genau.
Leider noch keine Gesetzgeberin.
Aber ich glaube, das ist genau ein ganz zentraler Punkt. Ja? Also die Fähigkeit, sich zu streiten und dann Kompromisse auszuhandeln und dabei wirklich zu bedenken, dass Demokratie explizit eben auch den Schutz von Minderheiten bedeutet, ja. Also Menschenwürde ist halt was, was ganz zentral im Grundgesetz verankert ist, ja, der Schutz der Menschenwürde. Und wir wissen halt, dass genau dieser Schutz der Menschenwürde unter einer AfD-Regierung nicht mehr garantiert ist für sehr viele Menschen.
Ich habe das Gefühl, also ich würde gerne mal eine Folge zu sich streiten machen, denn ich halte ja Konfliktmanagement für total essentiell und es wird sich zu wenig gut und respektvoll gestritten in unserer Gesellschaft. Ich glaube tatsächlich, wenn wir das in der Schule lernen würden, A, mit Emotionen umzugehen und B, wirklich gut miteinander in Konflikt zu gehen und das auszuhalten und Lösungen anzustreben, würden wir ganz anders in der Welt stehen. Aber da sind wir jetzt nicht. Und jetzt fühlen wir uns ohnmächtig. Und ich habe aus euren Gesprächen auch jetzt noch so mitgenommen, dass das erstmal ja auch total normal ist. Also, dass wir uns ohnmächtig fühlen angesichts der aktuellen Unfragen und dass das auch individuelle Erfahrungen sind, ist normal, ist menschlich, können wir auch soziologisch nachvollziehen. Aber ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschen fühlen sich denn tatsächlich ohnmächtig? Also Heike, du hattest gesagt, man fühlt sich dann immer als Minderheit, ist man vielleicht gar nicht. Aber wie vielen geht es denn so? Habt ihr dazu Zahlen oder habt ihr dazu Studien?
Danke, Katharina, dass du nach Studien dazu fragst, weil diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und dann habe ich mit Matthias Quent gesprochen. Matthias Quent kennen vielleicht einige von euch, ist Soziologe in Thüringen aufgewachsen und hat bis vor kurzem in Sachsen-Anhalt an der Hochschule Magdeburg-Stendal als Soziologe gearbeitet. Jetzt ist er wieder an der Uni in Jena. Und er hat in diesem Frühjahr auch ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt nämlich Gegen die Ohnmacht, wie wir Krisen bewältigen und uns gegen den Faschismus wehren. Und das ist natürlich ein ziemlich vielversprechender Titel. Ich finde, was ich aus diesem Buch vor allem als sehr stark mitnehme, ist seine Forschung zu Ohnmachtserfahrungen und Selbstwirksamkeit. Und das Ergebnis ist schon ziemlich überraschend. Der hat in einer bevölkerungsrepräsentativen Studie über 1000 Menschen gefragt und mehr als die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich ohnmächtig oder resigniert. Und wie genau diese Gruppen aussehen und warum nur eine kleine Minderheit aktiv bleibt, das hören wir von Matthias jetzt.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Befragten sind entweder ohnmächtig oder resigniert. Die Resignierten sind etwas aktiver, etwas sozial integrierter, aber immer noch nicht so hoch engagiert oder aktiv wie die dritte Gruppe der Flexiblen.
Also mehr als die Hälfte finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass. Aber wer ist dann eigentlich die Gruppe, die trotzdem handelt? Und handelt dann wirklich jeder gleich gut?
Die Gruppe der Kämpfenden, das sind knapp 17% der Befragten, übrigens sowohl auch für faschistische Ziele kämpfend oder eben auch für demokratische. Gemeint ist vor allem, dass sie auf Krisen in der Regel in der Eigenangabe engagiert im Handeln reagieren. Und interessanterweise ist das auch die privilegierteste Gruppe, also die mit den höchsten Bildungs- und Einkommensgraden. Diejenigen, die sagen, sie kommen am besten durch Krisen. Diejenigen, die sagen, sie reden am öftesten über ihre Gefühle, die einen offenen Umgang haben, soziale Unterstützung haben.
Das ist also gar keine zufällige Gruppe. Die Aktiven sind privilegiert, haben mehr Bildung, mehr Einkommen, mehr soziale Unterstützung. Ich finde das auch dahingehend interessant, weil man das ja immer wieder sieht, dass die sich so stark für rechts engagieren und sich auf die Fahnen schreiben, so unterprivilegiert zu sein und sich da rausretten zu müssen, die gehen dann nach Hause in ihr Einfamilienhaus in der ländlichen Idylle und haben gute Jobs und sind gut aufgestellt, wo man sich immer denkt so, woher kommt denn das bitte? So, also das fühle ich gerade sehr, aber natürlich sind auch andere, die sich engagieren, privilegiert. Das kann ich auch nachvollziehen. Und man braucht wahrscheinlich einiges dafür, um so aufgestellt zu sein, dass man sich engagieren kann. Oder gibt es eben doch auch einen anderen Weg, aus dieser Ohnmacht rauszukommen? Das würde ich gerne von Matthias Quent auch wissen.
Das gute Krisenbewältigung, die Vermeidung von Ohnmacht, kommt durch das Handeln. Ja, es ist nicht etwas, für das es einen Masterplan gibt, sondern indem Menschen sich engagieren, indem sie tätig werden, vielleicht auch der Verzweiflung zum Trotz, dann entsteht sowas wie eine erfolgreichere Lebensbewältigung, aber auch eine höhere demokratische Orientierung und Integration. Und deswegen ist Engagement bei allen Dingen, die man in dieser Debatte vielleicht auch kritisch mit reflektieren kann und sollte, doch wirklich ein zentrales Mittel gesellschaftlicher Integration. Und gerade in solchen Zeiten, in denen nicht nur der Rechtsruck, sondern andere Krisen, Krieg, Klimakrise, alles wird teurer und so weiter, das ist ja auch alles noch da, so überfordernd wahrgenommen und erlebt wird.
Für Matthias Quent ist dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, also ich kann was tun und bewirken, wirklich zentral, auch um gegen den Faschismus zu gewinnen. Und die Frage ist ja natürlich, wenn Selbstwirksamkeit so wichtig ist, was ist eigentlich mit denen, die sich nicht wirksam fühlen? Fühlen die sich dann nicht auch automatisch von demokratischen Prozessen ausgeschlossen? Und ist es eigentlich ein Widerspruch? Matthias nennt das Demokratieparadox. Und er sagt sogar, es gibt Gründe, warum ein bisschen Ohnmacht zur Demokratie gehört.
Das Paradox daran ist, dass Ohnmacht zugleich ein Widerspruch zu der demokratischen Ermächtigung von Bürgerinnen und Bürgern ist und zu den damit verbundenen Grund- und Menschenrechten und auf der anderen Seite aber zum demokratischen Betriebssystem dazugehört, zumindest ein Mindestmaß an Ohnmacht zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, meine Partei hat die Wahlen verloren. Jetzt reiße ich nicht das Regierungsgebäude ab oder stürme die entsprechenden Bastionen, sondern ich akzeptiere das Wahlergebnis und sorge dafür, dass die Partei, die ich unterstütze, vielleicht beim nächsten Mal die Wahl dann wieder gewinnt.
Na, wenn ich Matthias so zuhöre, dann habe ich so wirklich mixed feelings. Ja, also wenn ich mir vorstelle, es eine demokratische Mehrheit in Sachsen-Anhalt wird es nach den Wahlen unter Umständen akzeptieren müssen, dass es trotzdem eine AfD-Landesregierung gibt. Das erzeugt jetzt wirklich Ohnmachtsgefühle. Und die Frage ist ja, es gibt ja schon viele Initiativen, Kulturorte und auch Vereine, die erleben, dass trotz demokratischer Mehrheiten eigentlich in den Kommunen dennoch sich zum Beispiel die CDU mit der AfD verbündet und AfD-Anträge unterstützt, um Fördermittel zu streichen. Ja? Und in Sachsen-Anhalt steht es ja ganz konkret in Orten wie eben Salzwedel oder Bitterfeld-Wolfen ist es schon passiert. Und wie kann man sich eigentlich darauf vorbereiten, dass das möglicherweise ab September flächendeckend passieren wird? Also wie kann man handlungsfähig bleiben, auch wenn es schlimmer wird? Das ist eine Frage, die habe ich Matthias zum Schluss gestellt. Und er hat konkrete Strategien und auch eine These, die sowohl ein bisschen prophetisch als auch, ich fand das so ein bisschen Cassandra-mäßig, wie er das formuliert hat. Und damit will er uns, glaube ich, alle nochmal wachrütteln.
Jetzt hat man noch die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Es besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Strukturen zu versuchen, so unabhängig wie möglich auch von staatlichen Zugriffen zu machen. Das wird unter dem Aspekt der demokratischen Resilienz ja auch in Institutionen gehandhabt. Vor allem ist das auch eine Aufgabe an Menschen außerhalb von Sachsen-Anhalt. Wo können sie unterstützen? Durch Spenden, durch die Unterstützung von Rechtshilfefonds beispielsweise, die dann in der Lage sind, auch die unter Druck stehende Zivilgesellschaft zu unterstützen, statt aufwendigen Plakatkampagnen oder irgendwelchen symbolpolitischen Anzeigen, die viele Tausend oder auch Zehntausende Euro kosten, ist es vielleicht sinnvoller, in sachsen-anhaltinischen Klein- und Mittelstädten Immobilien zu kaufen und den der Zivilgesellschaft dort zur Verfügung zu stellen. Also Autonomie herzustellen, Handlungsfähigkeit herzustellen, auch unter schwierigen Bedingungen. Rückzugsräume zu schaffen, festzustellen, dass sowas wie Self-Care unter den Bedingungen autoritärer Transformation auch eine Form von Widerständigkeit ist, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Es gibt unheimlich viel, was man jetzt in Sachsen-Anhalt, aber auch in den anderen Bundesländern tun kann, um sich auf diese Situation vorzubereiten. Der Kampf um die Demokratie, der endet ja nicht mit einer rechtsextremen Regierungsübernahme. Der fängt dann eigentlich erst so richtig an, um da handlungsfähig zu werden, zu bleiben, unter erschwerten Bedingungen.
Das sind ja quasi jetzt wieder die zwei Ebenen, über die wir auch gesprochen haben, nämlich einmal, was bedeutet eigentlich dann so individuelle Strategien gegen Ohnmacht, aber auf der anderen Seite auch, welche strukturellen Strategien kann man jetzt finden, um gegen Ohnmacht und potenzielle Regierungsübernahmen vorzugehen oder da eine Demokratie auch möglichst zu sichern. Also es ist nicht nur ein politisches Problem, sondern auch etwas, was uns individuell trifft und somit auch Matthias Quent individuell. Da wäre jetzt mal die Frage, wie er eigentlich selbst damit umgeht.
Mein persönliches Gegengift gegen die Wahrnehmung von Ohnmacht, gegen auch die Erfahrung von Ohnmacht, ist im Grunde vor allem Gemeinschaft zu suchen. Und auch das kann man empirisch wieder zeigen. Ja? In dem Moment, wo man dann nicht alleine ist, wo man merkt, es geht, wenn man mal ehrlich darüber spricht, auch über Gefühle spricht, es geht auch anderen Menschen so. Und zwar nicht nur Einzelnen, sondern Hunderttausenden, Millionen. Und es ist auch kein neues Gefühl, sondern vieles von dem, was ich in dem Buch auch als Ohnmacht beschreibe, geht zurück auf Dynamiken, die Erich Fromm schon in den 1930ern in einem spektakulären Aufsatz ganz ähnlich beschrieben hat. Also festzustellen, dass das kein individuelles Problem ist, sondern es ist ein soziologisches, es ist ein politisches Thema und Problem, führt auch zu einer neuen Handlungsmöglichkeit, zu neuen Umgangsformen und vielleicht manchmal auch zu einem bisschen zynischen Humor.
Ja, Gemeinschaft finden, ehrlich sprechen und merken, es geht auch anderen so. Das sind ja irgendwie seine Prinzipien und das finde ich auch stark und gut. Und er zitiert Erich Fromm, er zitiert indirekt aber auch andere. Also wenn er von Selfcare spricht, Selfcare war eigentlich schon immer politisch oder kommt aus einem politischen Zusammenhang. Aus die schwarze US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis hat darüber sehr stark gesprochen in den 70ern, wie wir, wenn wir gegen Rassismus kämpfen, auch Selfcare betreiben müssen, um unsere Kräfte wieder zusammenzufügen, die uns das ausnimmt. Also da stecken ganz viele Strategien drin, würde ich sagen, die auch von anderen kommen. Und das ist total wichtig, dass wir dieses Wissen nicht vergessen, sondern mit dem Wissen arbeiten und ideell in Gemeinschaft gehen, aber dann auch persönlich in Gemeinschaft gehen. Und das empfinde ich auch als wahrscheinlich den einzigen Weg raus, das gemeinsame Suchen, gemeinsames Handeln und zu merken, okay, andere verzweifeln auch, lasst uns darin finden und nicht verzweifeln. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also wie gehen wir anders mit der Ohnmacht um?
Katharina, also genau diese Fragen habe ich eben Menschen gestellt, die in Sachsen-Anhalt schon sehr lange aktiv sind. Und ich habe die Frage gestellt, was hilft dir, dich nicht ohnmächtig zu fühlen angesichts der Wahlprognosen? Und ich wollte wissen, welche Beispiele aus den eigenen Erfahrungen meine Gesprächspartnerinnen teilen wollen, um andere zu ermutigen und zu bestärken. Also sozusagen virtuelle, aber auch ganz reale Gefühle von Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten eben zu stärken. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal zwei von meinen Gesprächspartnerinnen. Die erste ist Renate Bauer. Sie lebt und arbeitet in Gräfenhainichen und das ist eine der ziemlich kleinen Städte in Sachsen-Anhalt. Knapp 11.000 Einwohnerinnen am Rand des großen Tagebauabbaugebiets bei Bitterfeld. Und Schlagworte, die man dazu, glaube ich, auch wissen muss: Deindustrialisierung, Strukturwandel, Abwanderung und 40% für die AfD bei der Bundestagswahl, bei den Erststimmen, das prägt die Realität von Renate. Und da ist sie eben in Gräfenhainichen zusammen mit anderen seit über 10 Jahren, seit 2016, in der Initiative Bund offen anders, Gräfenhainichen weltoffen aktiv.
Unsere Gruppe ist immer größer geworden. Wir waren zum Anfang 15 Personen und sind jetzt mittlerweile 63 Mitglieder. Allerdings kommen da noch viele Menschen dazu, die uns helfen, wenn wir Aktionen wie Kinderfest oder Straßenfest machen, Kleiderbörse. Und das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir auch Menschen haben, die uns offensichtlich nicht mögen oder sogar fürchten. Wir haben am Anfang Drohungen persönlich bekommen, die in Bushaltestellen aushingen, oder es wurde ein Buttersäureangriff vor dem Kinderfest gemacht, Schlösser verklebt, damit wir auf der Freilichtbühne nicht auftreten können. Dies ist alles in diesen letzten Jahren dann aber sehr zurückgegangen und auch die zum Beispiel irgendwelche lautstarken Fahrten vorm Café gibt es nicht mehr. Das war nur am Anfang. Mittlerweile sind wir akzeptiert und wir kommen auch Menschen, die schon Ureinwohner von Gräfenhainichen sind und einfach Hilfe brauchen beim Formular ausfüllen, beim Gang zur Behörde, bei einem Rat im Leben oder einfach nur Kontakt suchen. Und wir versuchen dabei immer, Menschen mitzunehmen, dass sie von Hilfesuchenden zu Helfern werden. Also so, dass Menschen, die denen geholfen wurde, dann auch wieder anderen Menschen helfen und einbezogen werden bei uns in unsere Arbeit. Das, denke ich, ist sehr wichtig, weil es wichtig ist, dass wir begreifen, dass Demokratie nicht ein Geschenk von oben ist, sondern dass es täglich neu von uns erarbeitet werden muss. Demokratie ist erkämpft worden. Demokratie ist wunderbar, aber sie muss auch gelebt werden und von allen auch mitgenommen werden.
Hilfe! Also Hilfe, schon wieder sowas, Buttersäureangriff vor dem Kinderfest. Also ich habe das Gefühl, man geht hier in so ein Rabbit Hole jedes Mal rein von Abscheulichkeiten, die einfach tagtäglich passieren. Und dann Renate zu hören, wie stabil sie da trotzdem bleibt und weitermacht und weitermacht und weitermacht und Demokratie als unermüdliche Arbeit sieht und die auch umsetzt, ist tatsächlich inspirierend. Heike, du hast noch jemand anderes mitgebracht, mit jemand anderes gesprochen, nicht wahr?
Die zweite Gesprächspartnerin hat mich genauso beeindruckt wie Renate, muss ich ganz offen sagen. Das ist Razan. Und Razan Al-Ashami lebt und arbeitet in Halle. Und das ist quasi ja auch das komplette Gegenteil von Gräfenhainichen. Ne? Über 220.000 Einwohnerinnen, Menschen aus 142 Nationen. Die AfD hat hier mit unter 30% eines ihrer schlechtesten Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt bei den Bundestagswahlen eingefahren. Und Razan ist hier schon sehr lange aktiv als interkulturelle Beraterin für Kitas, als Beraterin jetzt auch bei Miteinander. Und sie hat eine eigene Initiative für Frauen und Kinder mit Flucht- und Migrationserfahrungen gegründet. Und aus eigener Erfahrung sagt sie:
Als jemand, der Krieg, Flucht und Migration erlebt hat und sein Leben noch einmal von Grund auf neu aufbauen musste, habe ich gelernt, dass es normal ist, dass gesellschaftlichen Krisen erleben. Sie können auseinander driften, aber sie können auch lernen, sich weiterentwickeln und gestärkt aus schwierigen Zeiten hervorgehen. In meiner Arbeit begegne ich täglich Menschen, die aufgrund ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Migrationsgeschichte oder ihrer politischen Haltung von Richtergewalt betroffen sind. Gleichzeitig sehe ich aber jeden Tag etwas anderes. Menschen, die sich voreinander einsetzen, die solidarisch handeln und die bereit sind, andere zu helfen. Deshalb schöpfe ich Hoffnung, vor allem aus meinem Vertrauen in die Menschen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaften in Wirklichkeit stärker sind, als es manche Umfragen oder Schlagzeilen vermuten lassen.
Und das, was Razan erzählt hat, ja, wovon sie spricht, das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich so mit Zuversicht in diesen Podcast gegangen bin. Und ich hoffe einfach auch, dass diese Zuversicht auf euch und alle, die es hören, ausstrahlt. Und sehr zuversichtlich hat es mich eben auch gemacht, mit Robert zu sprechen. Robert Fietzke, er ist geografisch quasi auf der Mitte zwischen Renate und Razan. Er ist Sozialarbeiter und seit seiner Jugend antifaschistisch aktiv und er leitet die Zora in Halberstadt. Halberstadt ist mit 40.000 Einwohnerinnen eine der größten Städte im Ostharz. Ist eine Domstadt, hat eine Hochschule und Theater und eine echt hübsche Altstadt. Und mittendrin in der Altstadt ist die Zora. Und das ist eines der ältesten soziokulturellen Zentren in Ostdeutschland. Ja. Also seit 1991, damals besetzt von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die antifaschistisch und einfach nicht rechts unterwegs waren, im ehemaligen Wirtschaftsgebäude eines Klosters. Und wenn man heute auf die Webseite von der Zora guckt, dann ist die dreisprachig, Arabisch, Englisch, Deutsch.
Und ich muss auch sagen, ich komme ja aus Wernigerode, das liegt gleich neben Halberstadt. Und auch als ich jung war, gab es pro Stadt maximal einen Jugendclub, der sich irgendwie so einen Schutzraum auch geboten hat für alle, die nicht rechts waren. Und da war einer davon auf jeden Fall die Zora eben in Halberstadt. Und total wichtig für mein Aufwachsen zu merken, hey, da gibt es eine Gemeinschaft. Ich bin total gespannt, was Robert Fitz gesagt.
Wir haben im Zuge von doch gestiegenen Bedrohungen durch Neonazis, etwa in Form von Hakenkreuzschmierereien, Zutrittsversuchen und auch erfolgreichen Zutritten in die Zora und anderen Aktionen haben wir doch, also die wir dann immer wieder veröffentlicht haben, öffentlich gemacht haben, haben wir doch eine recht große Solidarisierung aus der Bevölkerung erfahren, nicht nur aus Halberstadt, sondern auch darüber hinaus. Wir haben ja Solidarisierungsbotschaften bekommen, wir haben konkrete Angebote, Hilfsangebote bekommen, wir haben Spenden erhalten, wir haben Fördermitgliedschaften erhalten. Das hat doch schon stark zugenommen. Das freut uns sehr. Das lässt uns dann auch spüren, dass das sozusagen auch keinen Erfolg hat, was die Neonazis hier immer wieder versuchen, sondern eher dazu führt, dass die Solidarität mit uns, mit der Zora, mit anderen Zentren und all jenen, die sich für Demokratie, Weltoffenheit und eine offene Gesellschaft engagieren, zunimmt. Also, dass der Schuss aus Sicht der Neonazis dann eben auch nach hinten losgeht.
Also was mich jetzt besonders beeindruckt hat bei allen Stimmen, die du uns mitgebracht hast, Heike, ist, dass es ja nicht nur um die Projekte und das Angebot konkret geht, sondern auch darum, dass Menschen sich überlegen, okay, was brauche ich eigentlich vor Ort und wie kann ich selbst auch mitgestalten?
Genau, und diese Frage, wie kann ich selbst mitgestalten, auch wenn mir wirklich harter Gegenwind entgegenschlägt, ja, also wenn Veranstaltungen abgesagt werden, wenn Räume gecancelt werden, wenn Fördermittel gestrichen werden, genau diese Frage habe ich mit Arne Semsrott besprochen. Und Arne Semsrott, viele von euch kennen den, der leitet seit über 10 Jahren, fragt den Staat, das Transparenzportal, ist selber Journalist und hat eben auch gerade ein Buch veröffentlicht, hat ein Buch mit dem sehr sprechenden Titel Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück, veröffentlicht. Und damit ist er auf Lesereise, vor allem in Sachsen-Anhalt. Und da, das haben ja auch viele mitgekriegt, hat erst die Absage seiner Lesungen in der Stadtbibliothek und dann aber die Kehrtwende ziemlich für Schlagzeilen gesorgt. Und ich habe Arne gefragt, wie schafft man es eigentlich, erfolgreich Gegenmacht zu entwickeln, Konflikte durchzustehen und am Ende gestärkt daraus zu gehen?
Die Lesung konnte wieder stattfinden, weil es einen öffentlichen Aufschrei gab, weil nicht nur überregionale, sondern ganz wichtig, auch regionale Medien darüber berichtet haben, und zwar kritisch, weil sehr viele lokale AktivistInnen darauf aufmerksam gemacht haben. Und dieser öffentliche Druck und diese Medienaufmerksamkeit hat sehr schnell dazu geführt, dass die Stadtverwaltung auf mich zugekommen ist und mich wieder eingeladen hat. Und ich glaube, ganz entscheidend ist tatsächlich, diesen Konflikt einzugehen und ihn öffentlich zu machen. Und nicht, wie mir teilweise auch geraten wurde, das dann doch unter dem Teppich zu halten, aus Angst, dass letztlich die extreme Rechte das dann für ihre Kampagne wieder einspannen könnte. Also konstruktive Konflikte eingehen, das lohnt sich. Und ich habe in der Stadtbibliothek gemerkt, und auch davor und danach, wie groß die Solidarität ist, wie viele Menschen brennen gerade dafür, was zu machen. Also es ist wirklich eine enorme Energie da. Zur Lesung in der Stadtbibliothek sind Leute aus ganz Sachsen-Anhalt angereist, um dabei zu sein. Und es gab einen richtig schönen Raum, wo so viele Menschen von ihrem Engagement berichtet haben, für ihre Initiativen geworben haben, sich darüber ausgetauscht haben, was sie alles machen. Und das war einfach richtig, richtig schön.
Arne hat es ja gerade eben beschrieben, wie es gelingt, diese Gegenmacht, die Zivilgesellschaft entfalten kann, dass das auch wirklich konkret dafür sorgt, dass Räume aufgemacht werden. Ja? Und ich wollte von ihm nochmal wissen, welche Faktoren es dafür eigentlich braucht. Was ist da zusammengekommen?
An diesem Beispiel zeigt sich zum einen, dass es sich immer lohnt, in Konflikte zu gehen, die produktiv sind und nicht aus Angst vor der extremen Rechten den Status quo zu akzeptieren. In dieser ganzen Diskussion um meine Ausladung gab es einen demokratischen Streit und niemand ist auf die Idee gekommen, von den Medien die AfD dazu zu befragen. Die waren einfach komplett abgemeldet. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Arne betont eben auch nochmal, was Katharina, du hast ja eben auch gesagt, ja, die Zora für dich, der Ort, wo du in deiner Jugend warst, in Halberstadt, wo so viele Menschen hingehen, die anderen soziokulturellen Zentren und Vereine oder eben auch das Café, was Renate mit der Initiative in Gräfenhainichen quasi 5 Tage die Woche aufmacht für Seniorinnen, für Menschen, die Rat suchen oder die einfach auch nicht einsam sein wollen. Und Arne sagt dazu.
Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich, dass in dem Moment, wo es die Absage der Stadtbibliothek gab, der Moritzhof direkt eingesprungen ist und mit einer Selbstverständlichkeit gesagt hat, natürlich machen wir die Lesung dann hier. Also, dass es dann dritte Orte, demokratische Kerne gibt, die das Rückgrat der Zivilgesellschaft sind, auf die wir uns verlassen können und die gestärkt werden müssen, weil sie eben auch bei solchen Konflikten ganz wichtig sind. Das hat sich hier auch wieder gezeigt.
Und ich glaube, bei den dritten Orten, mein Spezialthema, ist auch noch ein Punkt total wichtig, den ich gerne nochmal betonen würde. Ich möchte euch gerne von einer journalistischen Recherche erzählen, die ich hier in MV gemacht habe zu einem dritten Ort. Da habe ich über den Demokratiebahnhof Anklam berichtet und ihn auch kennengelernt als ein Ort der, ich würde sagen, politischen Bildung. Ich habe nämlich damals, als der geschlossen werden sollte, mit einer der Engagierten da gesprochen, wie sie eigentlich jetzt mit Menschen umgehen, die augenscheinlich vielleicht rechte Codes an ihrer Kleidung tragen oder dementsprechend auftreten. Und sie hat mir dann eine Situation geschildert, die ich sehr beeindruckend fand. Es war nämlich eines Tages ein Jugendlicher vor Ort mit einer Thor Steinhauer-Hose. Also Thor Steiner ist diese Nazi-Marke, die ihr bestimmt kennt, und sie konnte eben das Logo sehen und wusste, wie gehen wir jetzt denn damit um? Und ich glaube, viele Menschen hätten dann gesagt, boah, nee, wollen wir hier nicht, tschüss, Tür zu. Und die haben dann aber gesagt, hey, weißt du eigentlich, was das Logo auf deiner Hose bedeutet? Weißt du eigentlich, woher das kommt? Und der Jugendliche hat geantwortet, nee, ich habe die von meinen Eltern geschenkt bekommen. So. Und das fand ich total bezeichnend, weil sie ihm dann erklärt haben, was das für ein Logo ist, woher die Marke kommt, was dahinter steckt. Er hat dann das Logo abgeklebt und konnte trotzdem Teil der Gemeinschaft sein und wurde nicht exkludiert oder so. Und ich glaube, das ist auch für Orte hier in MV zum Beispiel total wichtig, diese auch als Orte der politischen Bildung zu verstehen.
Juli, das, was du vom Demokratiebahnhof in Anklam erzählst, das ist ja genau das, was an vielen Orten stattfindet. Ja, also wofür die Zora in Halberstadt steht, eben dieser offene Raum, wo ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlichster Herkunft und Generationen zusammenkommen, was auch Renate und die Initiative in Gräfenhainichen ermöglichen, ganz konkrete Räume mit dem Café, mit den Beratungsangeboten zu schaffen, und Rasan in Halle mit ihren Initiativen, mit ihrer Initiative, die bringt es für mich wirklich nochmal auf den Punkt, worum es jetzt geht.
Über unsere Sozialmedien oder vor Ort informieren wir Menschen über Wahlen und ermutigen diejenigen, die wählen dürfen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Gleichzeitig bringen wir Menschen zusammen. Menschen, die wählen können und Menschen, die selbst kein Wahlrecht haben, sich aber Sorgen um ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder machen. So entstehen Gespräche, Verständnis und gegenseitige Unterstützung. Ich glaube, jede und jeder kann etwas dazu beitragen. Hoffnung weiterzugeben, Menschen zu ermutigen und politische Beteiligung zu stärken. Auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind. Babysteps. Genau diese kleinen Schritte helfen uns dabei, gemeinsam voranzukommen.
Ja, was haben wir jetzt in dieser Folge über Ohnmacht gelernt?
Und über paradoxe Zuversicht.
Es ist eine paradoxe Zuversicht, die ja bei diesen ganzen Stimmen durchkommt. Also ich fand, es sind jetzt gerade am Ende nochmal so eine geballte Ladung an Zuversicht und Menschen, die ja wirklich vor Ort sind, die nah dran sind, die krasse Sachen machen und ganz zuversichtlich reingehen. Mich lässt es schon mit einem positiven Gefühl auch irgendwie zurück. Meine Ohnmacht ist nicht weg. Aber was ich gelernt habe in dieser Episode, was ich stark finde, ist auch, ja, das gehört auch dazu. Also so beschissen dieses Gefühl auch ist, sich ohnmächtig zu fühlen, das auszuhalten, ist auch Teil des Lebens.
Ich glaube, ich bin viel naiver in diese Folge eingestiegen. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ja, also ich bin eigentlich nie ohnmächtig und ich kann das schon auf mich anwenden im Sinne von, ich spüre das natürlich nicht so als Struktur, weil mich vielerorts zum Beispiel Marginalisierungen einfach nicht treffen und ich ja auch mich als weiße Frau jetzt zum Beispiel durch MV bewege und dadurch einfach vielen Mechanismen gar nicht ausgesetzt bin. obwohl ich gleichermaßen schon auch punktuell immer wieder Ohnmachtserfahrungen mache und aber irgendwie auch schnell immer in der Handlung bin. Also ich glaube, ich habe durch diese Folge gelernt, dass es auch einen Pausenknopf gibt und man da erstmal einen Schritt vielleicht reinguckt im Sinne von, was ihr vorher formuliert habt, wo ist eigentlich dieser Trauerprozess für Sachen, die nicht funktionieren oder die schiefgehen. Sich das zuzugestehen, ist, glaube ich, schon was ziemlich Großes. Und dann auch das Learning zu haben, wie du auch gesagt hast, Katharina, Ohnmacht gehört irgendwo dazu. Und wenn man auch über Strukturen nachdenkt, wird man früher oder später automatisch da in diese an Grenzen wahrscheinlich stoßen. Gleichzeitig war ein wichtiger Gedanke, den wir jetzt hier besprochen haben, auch, dass ich schon auch, und das möchte ich mir beibehalten, Ohnmacht verwandeln kann in zum Beispiel gemeinsame Wut oder grundsätzlich Gemeinsamkeit in gemeinsame Orte, um sich zu engagieren und eben nicht nur als individuelles Ohnmachtserfahrungsgefühl, sondern zu sagen, wo trifft es andere Menschen auch und wo, in welche Richtung gucken wir dann gemeinsam?
Ich würde einfach sagen, wenn ich euch beiden jetzt auch nochmal zum Schluss zuhöre, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass so viele Menschen unter so unterschiedlichen Bedingungen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern schon so lange demokratisch aktiv sind und so eine unglaubliche Zuversicht ausstrahlen. Das macht mich glücklich. Und danke, Juli, dass du Erich Fromm mitgebracht hast. Das habe ich wirklich auch gelernt in dieser Folge, dass dieses Lesen von Büchern einen auch wirklich weiterbringen kann. Ja? Und wissen, diese Kombination aus Aktivismus, aus klugen Büchern, aus Engagement vor Ort. Ich hoffe, dass so ein bisschen von dem Glück, das wir auch hatten bei der Produktion dieser Folge, dass wir es auch weitergeben können. Und ich hoffe, dass diese Zuversicht, die von diesem Engagement vor Ort ausgeht, ja, die von den dritten Orten, dass das wirklich was ist, was sich lohnt zu verteidigen, zu unterstützen und dass auch das Verteidigen und Unterstützen, dass das auch glücklich macht.
Und dass wir mehr streiten müssen.
Das auch.
Und das Wichtigste ist ja eigentlich Gemeinschaft, ne? Es geht darum, wie funktioniert unsere Gesellschaft, wie funktionieren wir miteinander und dazu können wir auch nur in Gemeinschaft kämpfen. Und was ich schön finde, ist auch dieser Podcast, diese Aufnahme ist ja auch eine Gemeinschaft und es war für mich total gewinnbringend und heilsam irgendwie auch mit euch zusammen darüber zu sprechen. Und ich hoffe, diese Erfahrung überträgt sich auch an unsere ZuhörerInnen, denen ich jetzt Goodbye sagen möchte und aus der Folge ausleiten möchte. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser 5. Folge.
Auch von mir, wenn euch unsere Arbeit gefällt, könnt ihr uns sehr gerne unterstützen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine finanzielle Möglichkeit zum Beispiel auf Steady. Alle weiteren Informationen findet ihr bei uns auf der Website. Oder wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Beiträge auf Instagram teilt und unsere Arbeit so sichtbar macht.
Und ich will mich nochmal bedanken bei allen, die sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Bei Rasan, bei Renate, bei Robert, bei Matthias und Arne. Und natürlich bedanken wir uns auch bei Benjamin Jenak, unserem tollen Toningenieur. Ja, macht's gut. Geht raus, geht in die Lesungen, Veranstaltungen und habt hoffentlich einen guten, aktiven, engagierten Sommer. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.